The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 14. August. Wir alle kennen das Märchen der Gebrüder Grimm vom Rotkäppchen.
Das stand dem Kind so gut, dass es gar nichts anderes mehr aufsetzen wollte. Und überall hieß es nur noch Rotkäppchen.
Das hilfsbereite Mädchen macht sich auf den Weg, um die kranke Großmutter zu besuchen mit Kuchen und mit Wein. Die Mutter gibt den wohlgemeinten Rat.
Aber bleib immer hübsch auf dem Weg, sonst fällst du und zerbrichst die Flasche.
Womit wir bei Friedrich Merz wären, der sich zusammen mit anderen Europäern gestern traf, um dem US-Präsidenten guten Rat und gute Wünsche mitzugeben auf seinem Weg nach Alaska zu Wladimir Putin.
Wir haben Präsident Trump das Allerbeste gewünscht. Wir wollen, dass Präsident Donald Trump am Freitag in Anchorage Erfolg hat.
Bei dieser Videokonferenz war Trump dabei, sein Vize J.D. Vance, Macron aus Paris, Ursula von der Leyen aus Brüssel, der Mark Rutte von der NATO und vor Ort Merz und Zelensky. Es ging darum, dass der Trump nicht so alleine zu Putin reist, sondern die Europäer wollten zumindest doch mal gedanklich dabei sein. Wie Rotkäppchen soll auch Trump hübsch sittsam bleiben und sich auf keinen schmutzigen Deal mit dem bösen Wolf einlassen. Er soll exakt auf jenem Weg laufen, den die Europäer ihm vorgezeichnet haben. Und auf keinen Fall soll der Trump wieder stolpern und das Glas zerbrechen.
Wir wollen, dass in der richtigen Reihenfolge verhandelt wird. Ein Waffenstillstand muss am Anfang stehen. Wesentliche Elemente sollten dann anschließend in einem Rahmenabkommen vereinbart werden.
Und ganz wichtig ist ihm,
die Ukraine ist zu Verhandlungen über territoriale Fragen bereit. Dann muss aber die sogenannte Kontaktlinie der Ausgangspunkt sein. Und eine rechtliche Anerkennung russischer Besetzungen steht nicht zur Debatte. Der Grundsatz, dass Grenzen nicht gewaltsam verändert werden dürfen, muss fortgelten.
Ob der wohlfeile Rat der Europäer am Ende die böse Tat des Wolfes Putin verhindert, darf auch in der Gegenwart bezweifelt werden. Drei Anmerkungen zu dem, was wir da gestern erlebt haben und was uns am Wochenende bevorsteht. Anmerkung 1, die Europäer sind sich selbst genug. Was die Europäer und vorneweg ihr Musterschüler Friedrich Merz da geboten haben, dient der Selbstvergewisserung Europas, aber nicht der Vorbereitung von Friedensverhandlungen. Der Rat, kein Territorium der Ukraine wegzugeben und auch nach einem Friedensschluss das Land nicht schutzlos zu lassen, ist ja aus Sicht der Ukraine verständlich. Aber am Vorabend von bedingungslosen Friedensgesprächen wohlfeil. Anmerkung 2. Realpolitik zuerst. Natürlich stehen Teile des besetzten Territoriums zur Disposition. Und den Status der Ukraine als Teil des Westens mit militärischer Schutzgarantie festschreiben zu wollen, tja, das bedeutet Trump auf den Sieg und Putin auf den Verlust zu stempeln.
Verhandlungen müssen robuste Sicherheitsgarantien für Kiew umfassen. Die ukrainischen Streitkräfte müssen instande sein und bleiben, die Souveränität ihres Landes wirkungsvoll zu verteidigen. Sie müssen auch langfristig auf westliche Hilfen anzählen können.
Das ist wünschenswert, aber nach Lage der Dinge nicht besonders realistisch. Putin hat sich in den Jahren des Krieges und mit dem zynischen Investment von 100.000 toten russischen Soldaten eben doch wichtige Filetstücke der Ukraine gesichert. Die will und kann der Kremlherrscher so ohne weiteres nicht wieder hergeben. Anmerkung 3. Die Geschlossenheit des Westens wäre das Gebot der Stunde. Naja, und Merz spricht davon, dass Trump die Position der Europäer teile, zumindest weitgehend.
Präsident Trump kennt diese Position, er teilt sie sehr weitgehend.
Diese Feststellung, man sei nicht in allen, nur in wichtigen Punkten einer Meinung, zeigt einen Dissens. In den auswärtigen Beziehungen wäre am Vorabend eines solchen Spitzengespräches Geschlossenheit zwischen Europa und den USA wichtiger denn je. Naja, und auch diese Provokation dürfte für Freude sorgen, für Freude in Moskau. Trump solle sich doch mehr anstrengen, sagte Merz, mehr oder minder unverhohlen.
Denn bis jetzt sind alle Gespräche, die mit Putin geführt worden sind in den vergangenen 3,5 Jahren, jedes Mal mit einer noch härteren militärischen Antwort begleitet worden. Das muss diesmal anders sein, sonst sind die Gespräche, die mit ihm geführt werden, nicht glaubwürdig und nicht erfolgreich. Wir gehen davon aus, dass Präsident Trump das auch versucht durchzusetzen.
Trump stand als Großmaul da und die Europäer als die neunmal Klugen. Wer solche Freunde hat, ja, der braucht eigentlich keine Feinde mehr. Fazit: Man hat den US-Präsidenten durch diese diplomatische Initiative der Europäer nicht gestärkt, sondern kleiner gemacht. Diese Videoschalte diente der Vorbereitung. Der Vorbereitung von Putin, nicht der von Trump. Der böse Wolf.
Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul?
Wartet in Alaska schon auf das Rotkäppchen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Lina Haider hat mit 11 Jahren in Bonn Abitur gemacht. Im Podcaststudio bei The Pioneer erzählt sie über Licht und Schatten ihres Lebens als Hochbegabte.
Also während der Schulzeit war es sehr, sehr oft Belastung, aber auch sehr, sehr oft ein Geschenk.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt schaut auf die Zahlen des Telekommunikationsgiganten Cisco und wir schauen auf einen Geburtstag, auf 50 Jahre Rocky Horror Picture Show. Erinnern Sie sich noch an die Mathe-Stunden, die sich zogen wie ein Kaugummi? Bei Lina Haider war es umgekehrt. Der Lernstoff kam für sie zu langsam und die Langeweile wurde zur Last. Gott sei Dank haben ihre Eltern und die Lehrer genau das gemerkt. Und so absolvierte Lina ihr Abitur im Alter von 11 Jahren, wofür andere 13 oder manche auch 14 Schuljahre brauchen. Sie brauchte nur 6. Sie ist Deutschlands jüngste Abiturientin. Ihre Grundschule bestand nicht aus 4 Jahren, sondern aus einem Jahr. Und mit 11 Jahren sitzt sie jetzt in der VWL-Vorlesung im Kurs Experimentelle Wirtschaftsforschung. Es war für sie nicht immer leicht mit so einer Begabung. Ich habe Lina Haider in unser Podcast-Studio in Charlottenburg eingeladen. Ihre Mutter war auch dabei und hat ihrer sehr besonderen Tochter, genau wie ich auch, staunend zugehört. Hier das Gespräch. Einen schönen guten Morgen, Lina Gabriele Viktoria Haider.
Hallo.
Tollen Namen hast du.
Danke.
Aber das ist nicht das einzig Auffällige. Du bist besonders intelligent, kann man sagen, oder? Würdest du dich als hochintelligent bezeichnen?
Naja, hochbegabt, aber ja, schon.
Schon, ne?
Ohne eingebildet klingen zu wollen.
Es ist ja Faktum sozusagen, auch gemessen bei dir. Also bis 130 IQ, Intelligenzquotient, sagt man, da ist, ab da ist man hochbegabt. Und was hat man bei dir gemessen?
Es ist nicht mehr messbar.
Ist nicht mehr messbar?
Ja.
Das heißt, bei 160 hört die Messung eigentlich auf?
Ja.
Und da sozusagen darüber kann man nichts mehr messen?
Ja. Also man kann es im englischsprachigen Gebrauch messen, aber da habe ich jetzt noch nichts ausprobiert.
Aber wann ist dir aufgefallen und deinen Eltern aufgefallen, dass das, was da geboten wird in der Schule, ich sag mal, für dich ja offenbar langweilig war?
Also ich kann jetzt nur für mich reden und das war bei mir in der Grundschule. Mhm. Mir wurde irgendwann sehr, sehr langweilig und ich habe auch vorgetäuscht, Bauchschmerzen zu haben, um nicht in die Schule gehen zu müssen, weil ich beispielsweise schon lesen konnte, während die anderen innerhalb von einer Woche einen Buchstaben lernen sollten.
Wie war es bei Mathe?
Mathe war auch sehr interessant, kann man sagen. Mhm. Ich habe schon quasi mit Zahlen gerechnet beispielsweise und wir sollten aber alles in Punkten aufmalen. Also wenn man 2 plus 1 oder so gerechnet, sollte man 2 Punkte hinmalen neben einen Punkt und das dann zählen und dann 3 Punkte hinmalen und dann eine 3 hinschreiben. Was halt sehr aufwendig ist, wenn man das schon in Zahlen rechnen kann.
Und dein Gefühl dann war vor allem Langeweile?
Ja.
Wie hat sich das dann geäußert für dich? Du hattest keine Lust zur Schule und bist zu Hause geblieben?
Nein, ich durfte leider nicht. Ich habe vorgetäuscht, wie gesagt, Bauchschmerzen zu haben. Dann hat meine Mutter mir aber vorgeschlagen, dass ich einfach eine Wärmflasche mit in die Schule nehmen sollte und das war dann zu peinlich. Mhm. Dann bin ich doch ohne Wärmflasche in die Schule gegangen.
Beschreib mal dein Gefühl, diese Langeweile. Man denkt ja, ich würde jetzt sagen, mein Gefühl wäre ja das Gefühl der Befreiung gewesen, wenn ich das Gefühl hätte, ich check's schneller als die anderen. Dein Gefühl war aber anders, war nicht befreiend offenbar.
Ja, Also es war sehr beengend quasi. Jetzt, wo du gesagt hast, dass es für dich befreiend wäre, was du denkst, ja. Muss er noch bedenken, auch wenn es für einen Moment befreiend ist, dass man es vor den anderen verstanden hat, musste dann trotzdem warten, bis die anderen es verstanden haben. Und da ist dann dieses Gefühl der Langeweile eingesetzt, weil wenn ich es verstanden habe, die anderen, was weiß ich, noch 3 Wiederholungen oder so brauchten, die ich dann halt einfach über mich ergehen haben lassen musste.
Ja, und da haben dir die Beine gekribbelt sozusagen.
Ja, schon ein bisschen.
Du hast du mir erzählt, von einem Gedicht geschrieben, auch in der Zeit der größten Langeweile.
Ja, das war in der 5. Klasse während dem Lockdown. Wir hatten Homeschooling über eine Videokonferenz. Und die Aufgabe war es, im Deutschunterricht ein Gedicht zu schreiben. In diesem Falle haben halt alle anderen irgendwas über Frühling geschrieben. Und ich habe dann ein Gedicht über die Langeweile und das Gefühl, das ich empfunden habe, quasi geschrieben. Mhm. Soll ich das mal sagen?
Ja, auf jeden Fall.
Also es war, mein Schreibtisch ist voll, mein Kopf ist leer, nichts finde ich toll, ich kann nicht mehr. Die Langeweile war doch lange her, doch jetzt kommt sie wieder mit voller Macht, hat über mich die Kraft.
Wieso mit voller Macht eigentlich? Beschreib uns das Gefühl nochmal, dass die Langeweile sozusagen mit Macht über dich kommt.
Also es hat schon eine Macht über dich. Mhm. Beispielsweise hat sich das bei mir ja auch anderweitig geäußert. Ich habe aufgehört zu sprechen in der Grundschule für eine Zeit, wofür ich mich ja nicht selbst entschieden habe. Also ich habe jetzt nicht mir im Kopf gedacht, ja, wenn ich jetzt nicht mehr spreche, dann passiert bestimmt was. Aber es ist lange Zeit nichts passiert. Mhm. Und in dem Sinn hatte diese Langeweile das Gefühl, eine Macht über mich, dass ich, wie soll man sagen, ein bisschen in Depression verfallen bin.
Mhm. Und dann gab es aber Gott sei Dank die Eltern, insbesondere deine Mutter, aber es gab auch Lehrer, die dann dich ja gefördert haben im Sinne von, du hast dann einfach sozusagen, du bist nach oben gerutscht.
Ja.
Wie viele Jahre hast du von der Grundschule besucht?
Also die Grundschule geht ja regulär 4 Jahre, ich war insgesamt 1 Jahr in der Grundschule.
Und dann ging es weiter sozusagen in der 5. Klasse?
Ja.
Und dann, wie ging es dann weiter?
Während der 5. war ich noch 2 Wochen in der 7. Klasse für die Hauptfächer Mathe, Deutsch und Englisch, die letzten 2 Wochen vor den Sommerferien. Mhm. Und bin dann auch in diese Klasse nach den Sommerferien gesprungen. Das war dann in dem Fall die 8. Da wurde es mir dann auch Ende des Schuljahres ein bisschen langweiliger. Und ich bin dann in die 10. beziehungsweise in die EF gesprungen. Die habe ich dann auch quasi diese Stufe bis zum Abi behalten, sage ich jetzt mal. Mit denen habe ich auch die Q1 und die Q2 dann noch miterlebt.
Das heißt, du hast dann Abitur gemacht, in welchem Alter jetzt mit?
11.
Mit 11. Was hast du gelesen, würde mich noch interessieren, in deiner Schulzeit? Du hattest ja mehr Zeit als andere, dein Gehirn in extenso zu benutzen. Was hast du gelesen?
Also das ist sehr unterschiedlich. Aktuell bin ich so ein bisschen Young Adult Bücher oder ein bisschen Fantasy. Sonst habe ich teilweise jetzt ein paar Bücher gelesen, die man jetzt nicht dem Stereotypen von einem Hochbegabten, sage ich jetzt mal, entsprechen würde. Beispielsweise Gregs Tagebuch habe ich eine Zeit lang durchgesuchtet.
Mhm. Durchgesuchtet.
Wirklich? Mhm. Ich habe auch die Bücher mehrmals gelesen und so. Das war vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr oder so. Was habe ich sonst noch gelesen?
Was mit den deutschen Klassikern?
Also einige von den Klassikern habe ich schon gelesen, beispielsweise Goethes Faust habe ich eigenständig mit 7 gelesen, weil ich das zu Weihnachten mir gewünscht hatte und dann auch bekommen habe.
Wie fandst du es?
Es war für mein 7-jähriges Ich etwas kompliziert, aber es ging. Ich hatte einfach Fragen.
Ja, viele sagen ja heute kaum lesbar oder jedenfalls nicht derselbe Genuss wie, sagen wir mal, eine Dörte Hansen oder eine Juli C., eine zeitgenössische Autorin zu lesen, weil Goethe eben die Sprache einer anderen Zeit mit sich bringt.
Ja, ich glaube, das war nicht mal so mein Problem. Ich hatte andere Fragen.
Ja, zum Beispiel?
Und zwar Fragen, die jetzt nicht. Ich sag nur eine Frage. Und zwar hat Gretchen ja ein Kind bekommen innerhalb des ersten Teils. Und ich habe mich dann gewundert, wieso nicht erzählt wurde, wie sie denn dieses Kind bekommen hat, beziehungsweise der Prozess, wie es entstanden ist.
Ja, weil du den noch nicht kanntest?
Ja.
Aha. Und wer hat dir das dann beantwortet?
Also ich habe die Frage jetzt nicht wirklich so gestellt Und ich habe es dann irgendwann in der 8. Klasse, als wir Sexualkunde hatten, rausgekriegt.
Dann hast du es rausgekriegt. Natürlich, Goethe hat eine Erwachsenenwelt beschrieben, eine schon damals auch komplexe Erwachsenenwelt. Aber hast du es für dich trotzdem mit Gewinn gelesen, würdest du sagen?
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und wie ging es dann weiter? Was mit Schiller und den anderen Geistesgrößen?
Ich habe Schiller, die Räuber, mir mal angeguckt.
Ja.
Und auch teilweise auch einige davon gehört, also nicht unbedingt gelesen, sondern über ein Hörspiel gemacht. Dann habe ich natürlich durch den Deutschunterricht ein paar Klassiker gelesen, Iphigenia auf Tauris, auch von Goethe, oder Woyzeck. Ja.
Mhm. Und was tust du, um deine Begabung sozusagen auszubauen jetzt? Die Universität ist das eine, aber sozusagen man kann ja das Gehirn genauso trainieren wie einen Muskel. Und du hast ja offenbar einen stärkeren Muskel als andere. Wie denkst du, wie geht das mit deinem Gehirn und der Hochbegabung weiter?
Beispielsweise möchte ich vielleicht ein bisschen an meinen Sprachfähigkeiten arbeiten und Französisch weiterlernen und Englisch ein bisschen am Wortschatz arbeiten.
Mhm.
Da versuche ich auch quasi, dass ich immer noch zur Schule gehen kann in diesen Fächern. Sonst möchte ich vielleicht noch Spanisch oder Latein mir mal angucken.
Ja.
Sonst noch ein paar Allgemeinwissenssachen und ich möchte ein bisschen aktueller in der Politik werden.
Okay. Und hast du denn das Gefühl, apropos Politik, dass diese Gesellschaft, die Lehrer, das Bildungssystem sozusagen mit dir okay umgegangen sind, dass sie das gemerkt haben, hier ist jemand, der langweilt sich, der kann mehr, dass er gefördert wird? Das, was du sagst, klingt ja so, als ob das Menschen bemerkt haben jedenfalls.
Also bemerkt haben das Menschen. Ich hatte das Glück, dass es sehr gut bei einer Schule, beim St. Aller-Gymnasium in Bonn, sehr gut gefördert wurde. Allerdings denke ich, dass das bei vielen anderen Hochbegabten nicht unbedingt der Fall ist. Das deutsche Schulsystem funktioniert ja nach der Idee, eine Größe passt für alle. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut, bis halt jemand nicht ganz so gut mitkommt. Da ihm wird geholfen, er kriegt Nachhilfe. Aber bei Hochbegabung, also wenn jemand überdurchschnittlich gut ist, denkt man nicht wirklich, dass diese Person Hilfe braucht. Weil man ja denkt quasi, ja, dieses Kind ist ja so schlau, da kann er sich ja selber helfen, das passt ja eigentlich. Was aber nicht unbedingt stimmt.
Warum stimmt das nicht? Erklär das nochmal.
Also Hochbegabte brauchen genauso wie Leute, die jetzt nicht ganz so gut mitkommen, Hilfe. In dem Sinne, dass sie quasi mehr Material oder so bekommen, dass sie nicht unterfordert werden.
Mhm. Wie haben die anderen, die Schüler und Schülerinnen auf dich geguckt? Wurdest du gehatet, weil du schlauer warst als die anderen oder wurdest du bewundert? Wer warst du?
Also ich glaube, es war so ein Mittelding in der weiterführenden Schule, weil ich wurde so ein bisschen als kleine Schwester gesehen irgendwann.
Mhm.
Ich wurde vielleicht bewundert, aber nicht, also jetzt nicht so ausgeprägt mäßig. Also die fanden es schon cool, aber jetzt nicht so cool, dass jetzt sich hier das Gespräch um mich gedreht hat oder so. In der 5. Klasse hat man es nicht wirklich gemerkt. Ich war relativ gleich groß wie die anderen, also hat man nicht wirklich gemerkt, dass ich jünger war. Und in der Grundschule war das ja teilweise bei meinen Freunden noch gar nicht der Fall, dass man es gemerkt hat.
Gut, aber spätestens bei der Abitursprüfung dann mit 11 muss man ja merken, dass da, oder haben es die anderen doch bemerkt?
Ja.
Haben sie das gemocht, die anderen, oder fanden sie es komisch?
Also meine gleichaltrigen Freunde fanden das, glaube ich, schon ganz cool, dass ich jetzt das Abi habe und quasi mit der Schule fertig bin. Vielleicht war auch ein bisschen Neid dabei, aber jetzt nicht so ein toxischer Neid.
Mhm.
Ja, ich glaube, die haben sich ein bisschen für mich auch gefreut, hoffe ich jetzt mal.
Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch, ist doch toll. Ist doch ein Geschenk, oder? Empfindest du es eher als eine Belastung für dich?
Es ist beides. Also während der Schulzeit war es sehr, sehr oft Belastung, aber auch sehr, sehr oft ein Geschenk.
Prima. Dann bedanke ich mich bei dir für das Gespräch.
Ich habe zu danken.
Oh, so can you see by the dawn's early light what's so.
Nur noch ein Tag, dann setzt Putin seinen Fuß auf amerikanischen Boden im nördlichsten Bundesstaat der USA in Alaska. Die Welt und Amerika sind gespannt. Aber wie ist die Stimmung eigentlich im Land of the Free? Davon sollten wir alle uns selbst doch ein Bild machen. Und genau deshalb bietet The Pioneer eine ganz besondere Reise an. Nicht morgen und auch nicht in Alaska, aber 10 Tage lang, und zwar vom 7. bis zum 17. Oktober, geht es durch die USA. Meine Kollegin Chelsea Speaker reist gemeinsam mit 25 Führungskräften von Küste zu Küste und schafft dabei Einblicke, die man nur als Pionier bekommen kann. Los geht's in der Stadt, von der aus der Westen regiert wird, in Washington D.C. Danach weiter nach New York an die Wall Street und zu den Vereinten Nationen. Den Abschluss bildet ein Aufenthalt im Silicon Valley. Wir nehmen Sie dann mit nach San Francisco zur KI-Messe Dreamforce. Das ist die größte KI-Messe der Vereinigten Staaten. Dort erleben Sie von nahem, wie die Zukunft erdacht und auch gemacht wird. Also, alle Infos zu dieser sehr besonderen Reise unter Chelseas Führung finden Sie in den Shownotes. Seien Sie neugierig, schauen Sie sich das einfach mal genauer an.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen die Anleger heute Morgen auf die Zahlen von Cisco, dem Telekommunikationsriesen. Und damit einen schönen guten Morgen nach New York. Hallo Anne.
Guten Morgen Gabor.
Sag uns Anne, wie läuft es für Cisco?
Echt gut, kann man sagen, Gabor. Cisco hat im letzten Quartal sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen. Der Umsatz stieg um 7,6% zum Vorjahr, der Gewinn kletterte sogar um 31%. Auch der Ausblick stimmt. Für das kommende Quartal und das gesamte neue Geschäftsjahr hat Cisco die Prognosen leicht angehoben und liegt damit jeweils über den Markterwartungen. Besonders stark entwickelte sich das zentrale Netzwerkgeschäft, das mit einem Umsatzplus von 12% glänzte. Ein Zeichen, dass die Investitionen der Tech- und Cloud-Branche in neue Infrastrukturen anhalten. Im Security-Bereich legte Cisco immerhin 9% zu, blieb aber leicht hinter den Erwartungen zurück. Ein Riesenthema bleibt aber natürlich auch das Geschäft mit KI-Infrastruktur. Cisco baut hier gerade kräftig aus, kooperiert unter anderem mit Microsoft, BlackRock und OpenAI und liefert neue Switches und Router, die speziell für KI-Anwendungen entwickelt wurden. Der Auftragseingang aus diesem Segment lag im Quartal bereits bei $800 Millionen. Für das Gesamtjahr kletterte der Wert sogar auf über $2 Milliarden, mehr als doppelt so viel wie das ursprüngliche Ziel. Auch an der Börse kommt das gut an. Die Cisco-Aktie ist in diesem Jahr bislang um 19% gestiegen und schlägt damit den Gesamtmarkt deutlich. Nachbörslich gab es allerdings ein kleines Aktienminus. Die Anleger hatten wohl noch mehr erwartet, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Donald Trump sich korrigieren lässt. Nicht von lebenden Menschen, aber von der eigenen KI. Auf seiner Plattform Truth Social befindet sich nämlich neuerdings ein Chatbot, also eine künstliche Intelligenz, die Fragen beantworten kann. Aber weil die KI eben nicht politisch denkt, zumindest nicht politisch wie Trump, sondern unbestechlich zu sein scheint, spricht sie auch Wahrheiten aus, die dem Präsidenten nicht passen. Zum Beispiel, Trump sagt:
We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
Der Chatbot erklärt etwas anderes.
Es gibt keine belastbaren Belege, dass die US-Wahl 2020 gestohlen wurde oder dass Donald Trump tatsächlich gewonnen hat.
Auch die Aussage von Trump, seine berühmten Zölle hätten den Aktienmarkt angekurbelt, kontert diese KI auf Truth Social mit folgendem Satz:
Belege dafür fehlen, Marktgewinne haben andere Ursachen.
Wie sagte einst Voltaire, alles, was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, solltest du auch sagen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass es nur an einem einzigen Ort in Deutschland seit den 70ern ohne Ausnahme jede Woche Konfetti regnet. Und zwar nicht beim Karnevalsverein, auch nicht beim Fußball, sondern in einem Kino.
You've seen all kinds of movies. But you've never seen anything like the Rocky Horror Picture Show.
Vor genau 50 Jahren feierte die Rocky Horror Picture Show in London ihre Premiere. Und seitdem wurde daraus ein Kultfilm.
The Rocky Horror Picture Show.
Der bis heute die Menschen in die Kinos lockt. unter anderem in das Museum Lichtspiele in München, wo seit 1977 dreimal die Woche dieser Klassiker über die Leinwand flimmert. Dabei war der Film eigentlich ein Flop. Die Musical-Version, die Rocky Horror Show, sorgte für ausverkaufte Säle von London bis Los Angeles. Aber die verfilmte Version, die kam beim Publikum einfach gar nicht an. Und dann war es ein kreativer Einfall eines Kinobetreibers in New York, der verwandelte das Ganze nämlich, tja, von einer normalen Kinovorführung in ein Kulturevent. Das Waverly Theater zeigte den Film als erstes regelmäßig um Mitternacht. Und die Nachtschwärmer, die zu dieser Stunde auftauchten, waren genau das Publikum, das dieser Film brauchte. Nach ein paar Wochen wurde aus den Aufführungen eine Art Happening. Und bevor man sich versah, tanzte das Publikum im Kinosaal voll kostümiert in der Choreografie des Filmes. It's just a jump to the left. Your hands on your hips. You're bringing me to the sky. Where is the building close? You're bringing us an insane. Let's do time again. Ich wünsche Ihnen einen lustvollen Start in diesen neuen Tag. Morgen treffen Sie an dieser Stelle meine Kollegin Dagmar Rosenfeld. Bleiben Sie ihr, bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.